Deutschlandfunk. Hintergrund.
Die unsichtbare Bedrohung. Chemiewaffen gestern und heute. Von Martin Hahn. Thank you.
Taschenkontrolle, Ausweiskontrolle, Sicherheitsschranke. Erst dann stehen Besucher im Foyer der OVCW, der Organisation für das Verbot von chemischen Waffen. Die OVCW hat ihren Sitz in einem Bau mit halbrunder Fassade im niederländischen Den Haag. Pressesprecherin der internationalen Organisation ist Elisabeth Wächter. Sie gibt eine Führung im Gebäude.
Ja, hallo.
Hi.
Herzlich willkommen.
So, also hier sind die Fahnen der Mitgliedsländer.
Wie viele Fahnen sind das?
193 Fahnen. Okay. Sind alles die Mitgliedsländer der Konvention.
Die OVCW wacht über die Chemiewaffenkonvention. Die verbietet es, chemische Kampfstoffe zu entwickeln, herzustellen, zu lagern und einzusetzen. Die Konvention gilt als eines der erfolgreichsten Abrüstungsabkommen. Fast alle Länder der Welt haben unterzeichnet. Chemiewaffen sind damit international geächtet. Und trotzdem werden die Kampfstoffe eingesetzt. Zum Beispiel von Syriens Machthaber Assad gegen die eigene Bevölkerung. Oder vom Kreml, um Oppositionelle auszuschalten. Auch Russlands Krieg in der Ukraine schürt die Angst vor einem Einsatz. Vor Chemiewaffen fürchtet man sich schon lange. Ihre Geschichte reicht bis zum Ersten Weltkrieg zurück. Elisabeth Wächter führt zu einem Konferenzsaal in den Hallen der OVCW.
Das ist der sogenannte Ypres-Saal, benannt nach der Stadt in Belgien, wo 1915 der erste massive Chemiewaffeneinsatz stattfand.
Bei der Schlacht von Ypern entließen die Deutschen 1915 tonnenweise Chlorgas in die Luft. Der Wind trug das Gas bis in die gegnerischen Schützengräben. Hunderte alliierte Soldaten starben. Es folgte ein chemisches Wettrüsten zwischen Deutschland und den Alliierten. In seinem Antikriegsroman »Im Westen nichts Neues« beschreibt der deutsche Autor Erich Maria Remarque den Horror des Giftgaskriegs.
Ein überraschender Gasangriff rafft viele weg. Einen Unterstand voll finden wir mit blauen Köpfen und schwarzen Lippen. In einem Trichter haben sie die Masken zu früh losgemacht. Sie wussten nicht, dass sich das Gas auf dem Grunde am längsten hält. Als sie andere ohne Masken oben sahen, rissen sie sie auch ab und schluckten noch genug, um sich die Lungen zu verbrennen. Ihr Zustand ist hoffnungslos. Sie würgen sich mit Blutstürzen und Erstickungsanfällen zu Tode.
Die Augenzeugenberichte der Überlebenden zeigten Wirkung. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs wurden chemische Waffen zum Tabu. Im Zweiten Weltkrieg kamen sie auf dem Schlachtfeld nicht zum Einsatz. Doch im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde in vielen Ländern weiter geforscht und produziert. Immer giftiger wurden die Stoffe. Auf Senfgas folgten Tabun und VX. In den 1960ern setzten die USA das Entlaubungsmittel Agent Orange in Vietnam ein. In den 1980ern ordnete Saddam Hussein im Irak den Einsatz von Sarin gegen iranische Truppen und Kurden im eigenen Land an.
Hier in unserem Garten sind einige Skulpturen, die an verschiedene Giftgasangriffe, also historische, erinnern. Zum Beispiel diese da ist während des Iran-Irak-Kriegs in Sardasht, wo es also auch sehr viele Tote gab.
Im Sommer 2012 gab das Assad-Regime in Syrien zu, was westliche Geheimdienste längst wussten. Syrien besitzt Chemiewaffen und ist bereit, sie einzusetzen. Die Weltgemeinschaft horchte auf. US-Präsident Barack Obama bezeichnete den Einsatz von Chemiewaffen als rote Linie.
We have been very clear.
Wir haben dem Assad-Regime, aber auch anderen Akteuren vor Ort gegenüber sehr deutlich gemacht, dass es eine rote Linie für uns gibt. Und zwar, wenn wir sehen, dass eine ganze Reihe von Chemiewaffen in Umlauf gebracht oder eingesetzt wird.
Schon wenige Monate später wurde Barack Obamas rote Linie mehrmals überschritten. Am 21. August 2013 bombardierte das Assad-Regime Vororte von Damaskus mit Sarin. Schätzungen zufolge starben mehr als 1400 Menschen, darunter zahlreiche Kinder. Nicht nur der damalige britische Premier David Cameron forderte daraufhin Konsequenzen.
Die Frage, die heute im Parlament verhandelt wird, ist, wie wir auf einen der abscheulichsten Chemiewaffeneinsätze der letzten 100 Jahre reagieren sollen, bei dem unschuldige Männer, Frauen und Kinder in Syrien abgeschlachtet wurden.
Nach den verheerenden Sarin-Angriffen zwang die internationale Gemeinschaft Syrien zur Abrüstung. Der Großteil der gemeldeten Bestände syrischer Chemiewaffen wurde unter Aufsicht der OVCW vernichtet. Doch was folgte, ist nicht weniger grausam. Das Assad-Regime begann, die Bevölkerung mit improvisierten, verbotenen Chlorgasbomben zu terrorisieren. Chlor selbst ist nicht verboten. Es wird zum Beispiel zur Wasserreinigung benötigt. In hohen Dosen ist es jedoch giftig und beschädigt Lungen und Atemwege. Ein Think Tank in Berlin setzt sich mit den Angriffen detailliert auseinander. Das Global Public Policy Institute hat die umfassendste Datenbank zu den Chemiewaffenangriffen in Syrien zusammengestellt. Die Berechnungen der Forscher zeigen, bei mehr als 90% aller chemischen Angriffe setzte das Assad-Regime legal erhältliches Chlor ein. Katharina Nachbar leitet die Kommunikation des Think Tanks.
Es gab große Angriffe, die schon bekannt waren, die auch medial Aufmerksamkeit erzeugt haben, aber es waren relativ wenige. Und was schnell klar wurde durch den Datensatz, den wir zusammengesetzt haben, ist, dass es sehr viel mehr Angriffe waren, als allgemein bekannt war.
Mindestens 349 Mal setzte das Assad-Regime von 2012 bis 2020 Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung ein, so die Berechnungen des Think Tanks.
Eine Hauptcharakteristik von Chemiewaffen ist, dass chemische Gase im Zweifel auch in Keller und Bunker sickern und es also keinen Ort gibt, an dem man sich verstecken kann vor Chemiewaffenangriffen.
Entsprechend heißt ein Podcast, den Katharina Nachbar und ihr Team zum Thema produziert haben, Nowhere to Hide. Es gibt kein Entkommen. Auch Karam Shamali, ebenfalls Mitarbeiter im Global Public Policy Institute, war Teil des Forschungsteams rund um Nowhere to Hide. Shamali kommt aus Damaskus. Bevor er bei der Denkfabrik in Berlin anfing, berichtete er für die New York Times aus Syrien.
Ich war 2013 in Aleppo. Immer wieder zerstörten Langstreckenraketen ganze Gebäude und rissen Hunderte von Menschen in den Tod. Wir sahen ein Massaker, bei dem sie alle Gefangenen getötet und ihre Leichen in den Fluss in Aleppo geworfen haben. Warum also sollte man ein Fass Chlorgas abwerfen und vielleicht 2 Menschen töten und 5 ersticken? Das Regime hatte doch effektivere Waffen, die es schon eine Weile benutzt hatte.
Waffen, gegen die niemand rote Linien gezogen hatte. Warum also griff das Assad-Regime ab einem gewissen Punkt auf Chemiewaffen zurück?
Wir haben herausgefunden, dass es sich dabei auch um psychologische Kriegsführung handelte. Es verängstigte die Menschen, die die Opposition unterstützen. Man wollte sie so vertreiben. Es war eine Strategie, um ganze Dörfer oder Teile von Damaskus zu räumen und für eine Bodeninvasion vorzubereiten. Es geht darum, die Moral der Opposition zu zerstören.
Etwa 2000 Menschen starben durch die chemischen Angriffe des Assad-Regimes. Mehr als 18.000 wurden verletzt. Besonders Frauen und Kinder litten unter den Giftgasangriffen. Während die Männer fern der Wohnviertel kämpften oder arbeiteten, blieben Frauen und Kinder zu Hause.
Ein weiterer Grund für die höheren Opferzahlen unter Frauen ist, dass Syrien ein konservatives Land ist. Normalerweise sollte man jemanden, der zum Beispiel Chlorgas ausgesetzt war, nackt ausziehen und mit Wasser übergießen. In den konservativen Gemeinden in Syrien muss dies leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit und von einer Krankenschwester durchgeführt werden.
Häufig fehlte es jedoch an Privatsphäre und an weiblichem medizinischem Personal. Ende Januar 2023 veröffentlichte die Organisation für das Verbot chemischer Waffen ihren jüngsten Report. Darin machen die Experten der Organisation das syrische Militär für einen verheerenden Chlorgasangriff auf Douma im April 2018 verantwortlich. Darüber hinaus sind die Handlungsmöglichkeiten der OVCW allerdings begrenzt, meint Sprecherin Elisabeth Wächter.
Jetzt muss man dazu sagen, dass die Organisation eine unabhängige, unpolitische Organisation ist. Wir stellen lediglich die Fakten fest. Wir sind auch kein Gericht. Wir sind keine Polizei. Wir berichten an die Mitgliedstaaten und dann auf Basis dieser unabhängigen wissenschaftlichen Arbeit können dann die Mitgliedstaaten, kann die Staatengemeinschaft dann politische Entscheidungen treffen.
Syriens Verbündeter Russland sieht das anders. Der Kreml reagierte auf den OVCW-Bericht mit einem Statement.
Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass der mehr als 100 Seiten starke Bericht die unbestreitbare Schlussfolgerung widerlegen will, dass die Ereignisse in Duma eine dreiste Fälschung des Westens waren.
Russland beantwortet die Arbeit der internationalen Organisation mit Desinformation. Doch das war nicht immer so, betont Hanna Notte. Sie ist Expertin für russische Außen- und Sicherheitspolitik am Wiener Zentrum für Abrüstung und Nonproliferation.
Auf der einen Seite muss man zugestehen, dass wir mit Russland jahrelang auch relativ gute Kooperationen in der OVCW hatten. Im Rahmen der Abrüstung der russischen Chemiewaffen, da gab es auch nochmal wirklich konstruktive Kooperationen über Jahre zwischen den Amerikanern und den Russen. Also seit Beginn der 90er Jahre ist da sehr, sehr viel passiert.
Zu Beginn des Bürgerkriegs in Syrien übte Russland zunächst Druck auf das Assad-Regime aus. Der Kreml bewegte Syrien dazu, der Chemiewaffenkonvention beizutreten und arbeitete bei der folgenden Abrüstung eng mit westlichen Staaten zusammen.
Auf der anderen Seite sind es aber russische Handlungen und Positionen selbst, die das Tabu gegen Chemiewaffen geschwächt haben in den letzten Jahren.
Wo immer möglich, blockiert Russland mittlerweile internationale Versuche, Assad für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Und im März 2018 sorgte Russland indirekt dafür, dass die OVCW einen neuen Stoff auf die Liste verbotener Substanzen setzte.
Nach der schweren Erkrankung eines früheren russischen Doppelagenten in Großbritannien verdichten sich die Anzeichen für einen gezielten Anschlag. Die Antiterrorpolizei erklärte am Abend, dem Ex-Spion Skripal sei ein seltenes Nervengift verabreicht worden.
Das berichtete die Tagesschau nach der Vergiftung des russischen Doppelagenten Sergei Skripal und seiner Tochter in Salisbury. Chemiewaffenexperten identifizierten das eingesetzte Nervengift im Nachhinein als Novichok. Wirkstoffe der Novichok-Familie wurden während des Kalten Krieges von der Sowjetunion entwickelt. Allerdings hatte kein Staat je angegeben, im Besitz des Stoffes zu sein. Mit dem Anschlag wurde Novichok zu einer akuten Bedrohung. Im August 2020 folgte ein weiterer Giftanschlag. Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny wurde in Russland mit Novichok vergiftet. Nawalny überlebte den Anschlag nach medizinischer Behandlung in der Berliner Charité. Russland-Expertin Hanna Notte.
Die Vergiftung der Skripals und Nawalnys legt nahe, dass in Russland weiter an Chemiewaffen gearbeitet wird. Denn es ist im Prinzip kaum vorstellbar, dass Anschläge mit einem so modernen Nervengift eben ohne Wissen, ohne Billigung, ohne aktive Unterstützung staatlicher Stellen hätte durchgeführt werden können.
Offiziell gäbe es jedoch kaum Informationen, betont Notte.
Wir wissen heute nicht genau, welche Chemiewaffen und in welchem Umfang Russland solche Waffen lagert oder daran arbeitet.
Dass das Land die internationale Öffentlichkeit über seine chemischen Kampfstoffe im Unklaren lässt, nährt die Befürchtung, dass der Kreml sie in der Ukraine einsetzen könnte. Sicherheitsexpertin Notte hält das jedoch für unwahrscheinlich.
Also zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, es macht militärisch überhaupt keinen Sinn für Russland, eine solche Waffe einzusetzen, wobei man es auch nie ganz ausschließen kann. Vor allem würde Russland vermutlich eine solche Waffe einsetzen, um dann zu suggerieren, dass es die ukrainische Seite war, um das dann als Vorwand zu nehmen für womöglich weitere Eskalationen.
Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen verfolgt die Entwicklungen in der Ukraine aufmerksam, sagt Pressesprecherin Wächter.
In der Tat beobachten wir ganz genau, was in der Ukraine stattfindet, sowohl im Hinblick auf Industrieanlagen im Land als auch auf Hinweise für eventuellen Einsatz von Chemiewaffen.
Aber nicht nur Putins Krieg in der Ukraine und russische Giftanschläge auf Dissidenten sorgen dafür, dass Chemiewaffen eine Bedrohung bleiben. Neue technische Entwicklungen könnten den Kampf gegen Chemiewaffen in Zukunft noch viel schwieriger machen. Das betont der Brite Sean Eakins. Er leitet das Unternehmen Collaborations Pharmaceuticals mit Sitz in den USA.
Wir arbeiten vor allem daran, mit Hilfe künstlicher Intelligenz Medikamente für seltene und vernachlässigte Krankheiten zu entdecken.
Sean Eakins und sein Team suchen normalerweise nach Stoffen, die Menschen heilen können. Doch im Rahmen einer Schweizer Abrüstungskonferenz für biologische und chemische Waffen wurde Eakins um ein Experiment gebeten.
Es war im Grunde der Versuch zu zeigen, wie einige unserer KI-Technologien missbraucht werden könnten. Ich schickte eine E-Mail an einen meiner Kollegen und sagte, könnten wir versuchen, unsere Technologie zu nutzen, um eine chemische Waffe namens VX zu entwerfen und schauen, ob der Computer darauf kommt?
Der Computer kam darauf. Er entwarf rein digital das als Ziel vorgegebene Molekül des hochgiftigen Stoffs VX. Aber nicht nur das.
Wir sahen uns die Ergebnisse an und fanden da viele Entwürfe für mögliche chemische Waffen. Und da ist dann der Groschen gefallen. Das könnte aus dem Ruder laufen. Wir hören an der Stelle auf.
40.000 Moleküle entwarf die Maschine. Nicht alle konnten Eakins und Kollegen prüfen. Doch viele der Stoffe, sollte man sie herstellen, wären ähnlich giftig wie VX. Das Experiment hatte damit mindestens drei Probleme aufgezeigt. Erstens, Eakins Kollege nutzte für die Übung einfach erhältliches Equipment.
Er hatte den gesamten Code auf seinem Rechner und führte das Experiment auf seinem Mac aus. Ich glaube, für andere Leute war das im Nachhinein ein Schock, dass das computertechnisch ziemlich trivial war. Selbst die Software, die wir verwendeten, basierte auf Open-Source-Software.
Zweitens, die Maschine hatte Ideen für neue chemische Waffen entwickelt, die auf keiner Verbotsliste stehen und die sich möglicherweise schwerer aufspüren ließen. Und drittens,
es könnten neue Wege gefunden werden, um zum Beispiel VX herzustellen. Das ist eine Chance für eine Organisation, die darüber nachdenkt, wie man solche Moleküle herstellen kann, ohne andere Behörden zu alarmieren.
Denn nicht nur Chemiewaffen werden kontrolliert. Auch die Zutaten werden von Aufsichtsbehörden beobachtet. Würden die Zutaten ausgetauscht, fiele dieses Warnsystem weg. Der deutsche Abrüstungsexperte und Völkerrechtler Thilo Maraun sieht solche neuartigen Bedrohungen ebenfalls als Problem.
Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Risiken. Künstliche Intelligenz, Nanotechnologie.
Man müsse sicherstellen, dass die Regeln der Chemiewaffenkonvention auch bei technischen Entwicklungen weiter greifen. Alles in allem ist Maraun aber froh, dass das in den 1990er Jahren fertig verhandelte Abkommen noch existiert.
Ich glaube, die politischen Umstände heute sind schlechter als die politischen Umstände, die wir hatten, als die Verhandlungen abgeschlossen wurden. Aber wir haben das Abkommen und das Abkommen ist nicht verschwunden.
Daran ändern auch die Verstöße Syriens und Russlands nichts. In der OVCW wird nun statt im Konsensverfahren im Mehrheitsverfahren abgestimmt. Syrien wurde das Stimmrecht entzogen. Das Land ist aber, genauso wie Russland, weiter Mitglied der Organisation. Zurück in den Hallen der OPCW, wie die Organisation auf Englisch abgekürzt wird. Pressesprecherin Elisabeth Wächter führt zu einem Holzkasten an der Wand.
Das ist der Nobelpreis. Der wurde der Organisation 2013 verliehen, der Friedensnobelpreis.
Unter der Nobelpreismedaille ist ein Satz eingraviert, den sie vorliest.
Working together for a world free of chemical weapons.
Für eine Welt ohne chemische Waffen. Daran wird die OVCW auch künftig weiter arbeiten müssen. 99% aller deklarierten Kampfstoffe weltweit wurden bis heute zerstört. Doch die jüngste Vergangenheit zeigt, das Risiko bleibt. Es gilt, die Chemiewaffenkonvention zu verteidigen und weiterzuentwickeln. Eine politische Herausforderung in Zeiten des Krieges, der Desinformation und der Aufrüstung.
Das war der Hintergrund. Die unsichtbare Bedrohung. Chemiewaffen gestern und heute. Von Martin Hahn. Redaktion Astrid Theil.